Wir werden uns zunehmend auch mit der Perspektive von Schülerinnen und Schülern auseinandersetzen müssen und sie einbeziehen müssen. Also es geht, glaube ich, immer weniger darum, Schule für Schülerinnen und Schüler zu machen, als mit ihnen.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Jedes sechste Schulkind in Deutschland ist zumindest kurzfristig psychisch auffällig. Das zeigte eine repräsentative Studie des Robert-Koch-Instituts. Was bedeutet das? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Henning Dassler vom Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda. Er arbeitet im Rahmen des Regionalen Innovationszentrums Gesundheit und Lebensqualität Fulda, kurz RIGEL, daran, nachhaltige Präventionsstrategien mit den Schulen zu entwickeln. Konkret geht es dabei darum, Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe im Umgang mit seelischen Belastungen zu unterstützen und über Hilfsangebote zu informieren. Herzlich willkommen, Professor Dassler.
Ja, hallo Frau Friedrich.
Psychische Belastungen von Schülerinnen, das ist jetzt während der Corona-Pandemie ein Thema, das wir immer wieder in den Medien hören. Aber das Thema ist nicht neu. Die Landesschülervertretung Hessen hat bereits vor der Pandemie gefordert, Schülerinnen und Schüler gezielter zu informieren, Hilfsangebote auszubauen. Wie prekär ist die Situation denn?
Ja, wir müssen generell davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche durchaus auch im relevanten Umfang von psychischen Belastungen gekennzeichnet sind. Das ist jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie noch einmal in besonderer Form zugespitzt. Das haben jetzt aktuelle Studien gezeigt, zum Beispiel der Universitätsklinik Eppendorf. Aber wir müssen eben davon ausgehen, dass es dort einen relevanten Anteil von Kindern und Jugendlichen gibt, das schwankt so zwischen 15% und 20%, die durch besondere psychische Auffälligkeiten gekennzeichnet sind.
Was meinen wir denn, wenn wir von psychischen Auffälligkeiten sprechen? Das ist ja ein ziemlich breites Feld.
Genau, also was man betonen muss, ist, dass psychische Auffälligkeiten keine diagnostizierten psychischen Erkrankungen sind, wie wir sie jetzt mit den standardisierten Diagnosemanualen zum Beispiel diagnostizieren würden seitens der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern wir haben es mit bestimmten Auffälligkeiten zu tun im emotionalen Bereich. Das zeigt sich zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler Ängste haben, Sorgen. Zum Teil zeigt sich das somatisch, dass sie zum Beispiel über charakteristische Schmerzen klagen. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen sind da relativ häufig und können eben auch Indikatoren sein für psychische Probleme. Es gibt Verhaltensprobleme, die sich zum Beispiel äußern in körperlichen Auseinandersetzungen, aber auch, dass Kinder zum Beispiel stehlen oder Lügen und Hyperaktivität, Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen, also wie Isolation. Die Frage der sozialen Beliebtheit kommt da hinein. Sind Kinder ausgegrenzt oder anerkannt unter ihren Peers? Wie sieht es mit prosozialem Verhalten aus? Also insgesamt sehen wir dort eine relativ breite Palette von relativ diffusen Symptomen. Das ist aber relativ gut beforscht. Und es zeigt eben, dass es hier Belastungen gibt, die sich nicht immer in spezifischen Erkrankungen, die schnell oder gut zu erkennen sind, äußern müssen, sondern die sich eben etwas eher breiter und diffuser darstellen.
Das macht es natürlich auch schwierig zu unterscheiden. Ich meine, wenn ein Kind mal Bauchschmerzen hat oder mal Kopfschmerzen hat, muss das ja nicht sofort auf eine psychische Belastung hindeuten.
Genau.
Wie kann man das denn dann erkennen?
Ja, das ist natürlich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Also ich denke, aufmerksam sollte man werden, wenn Beschwerden länger anhalten, wenn sie sich nicht durch körperliche Untersuchungen somatischen Problemen klar zuordnen lassen und dergleichen. Und es ist natürlich eben auch eine Frage der Sensibilität gegenüber der psychischen Befindlichkeit, der Situation, in der sich ein Kind befindet, auf die ich natürlich jetzt seitens Eltern, Schule oder so generell achten sollte. Aber es ist eben eine besondere Schwierigkeit vielleicht und eine besondere Problematik, dass sich diese Beschwerden eben auch so diffus zeigen. Aber sie sind eben durchaus, und das kann man sagen seitens der Wissenschaft, man kann sie mittlerweile durch standardisierte Verfahren auch relativ gut erheben.
Geben die Studien denn Hinweise auf die Ursachen dieser Belastung?
Ja, also wir wissen so aus der Forschung, dass es im Prinzip unterschiedliche Faktoren gibt, die zu psychischen Belastungen führen. Wir können ja generell davon ausgehen, und das wissen wir schon lange, dass die Adoleszenzphase, also das spricht man so in dieser Altersphase vom 11. bis 21. Lebensjahr, immer eigentlich auch mit besonderen Entwicklungsaufgaben einhergeht, die auch mit Belastungen verbunden sein können. Das klingt jetzt erstmal relativ abstrakt, aber wenn wir uns vor Augen führen, dass es dort zum Beispiel in der Schullaufbahn um den Wechsel in die Sekundarstufe 1 geht, also die Frage auch der Entscheidung über bestimmte Bildungswege, auch mit bestimmten Entwicklungschancen, die sich damit verbinden, mit Fragen wie Pubertät, Entwicklung der Geschlechterrolle, die Bedeutung, die es hat, Freundeskreise aufzubauen, die Frage des schulischen Erfolges. Also wir müssen familiäre Faktoren dazu rechnen, sozioökonomische Belastungen spielen hinein. Also wir haben ein relativ umfangreiches Faktorenbündel, so können wir sagen, was eben verursachend wirken kann in Richtung psychischer Belastung.
Laut der RKI-Studie nehmen nur 20% der betroffenen Jugendlichen Hilfe in Anspruch. Es gibt diese Hilfestellungen aber, also es gibt ja Angebote, Schulsozialarbeit und so weiter. Ist das Thema psychische Belastung bei Jugendlichen nach wie vor ein Tabuthema oder woran liegt das?
Ja, wir müssen davon ausgehen, dass es grundsätzlich schwierig ist und nicht einfach für Jugendliche psychische Belastungen zu thematisieren, darüber zu sprechen. Und es scheint so zu sein, dass es besonders schwerfällt, die Instanzen anzusprechen oder dort Hilfe nachzusuchen, die dafür eigentlich ausgewiesen sind und zuständig sind. Also sprich Beratungsstellen, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen oder Vertrauenslehrerinnen. Also es gibt eine gewisse Angst vor Stigmatisierung, die bei Jugendlichen eine Rolle spielt, die wir uns auch leicht erklären können, wenn wir wissen oder uns vor Augen führen, welche Bedeutung Anerkennung, soziale Anerkennung gerade unter Gleichaltrigen auch für Jugendliche hat. Aber wir sehen dort auch eine Tendenz zu Verbesserungen, weil die Inanspruchnahme auch von Kinder- und Jugendpsychiatrischer Behandlung zum Beispiel in den letzten Jahren zugenommen hat.
Okay, das heißt, es wird mehr darüber aufgeklärt und die Jugendlichen trauen sich auch mehr.
Ja, vielleicht kann man das so interpretieren. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass mit dem Zuwachs jetzt an niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Jugendpsychiatern dort einfach auch ein besseres Behandlungsangebot vorhanden ist und deswegen Behandlungszahlen steigen. Das ist von dem Wirkungszusammenhang her nicht so ganz einfach aufzuklären. Aber es gibt ja eine gesamtgesellschaftliche Tendenz, psychische Beschwerden stärker zu thematisieren und Behandlung nachzufragen. Das sehen wir ja zum Beispiel an den Statistiken der Krankenkassen. Also die Behandlungen, die im Rahmen jetzt der Psychotherapie zum Beispiel erfolgen, zum Beispiel gerade bei depressiven Störungen, die haben hier stark zugenommen. Und das ist ja auch ein positives Signal, weil es darauf hindeutet, dass Stigmatisierung da ein wenig auch abgenommen hat.
Kinder und Jugendliche in der Schulzeit stehen natürlich unter einem enormen Druck. Sie wollen einen guten Schulabschluss machen, sich ihre Zukunft, ihre berufliche Zukunft ebnen. Und wir haben ja oftmals noch dieses Bild im Kopf, wenn ich in der Schulzeit versage, wird aus mir nichts mehr. Spielt das auch eine Rolle? Sind das Ängste, die bei Kindern und Jugendlichen aufkommen, weswegen sie mit ihren Problemen lieber keine Hilfe suchen, weil das dann irgendwo dokumentiert ist?
Ja, wir wissen, dass die Schule durchaus für das Thema psychische Gesundheit eine erhebliche Bedeutung hat. Die Schule ist natürlich auch ein wichtiger Ort, weil die Schule entscheidet in unserer Gesellschaft über die Selektion, also die Zukunft, berufliche Zukunft, die weiteren Lebenswege von Menschen. Gleichzeitig erfahren sich Kinder und Jugendliche in der Schule als selbstwirksam. Sie haben Erfolgserlebnisse. Sie machen wichtige soziale Erfahrungen, entwickeln soziale Beziehungen, gerade in der Adoleszenzphase. Und wir wissen aus der Forschung auch, dass Schulfaktoren wie zum Beispiel das Schulklima oder das Klassenklima die Beziehungen zu Lehrkräften durchaus eine hohe Relevanz haben, auch für die psychische Befindlichkeit. Und es gibt natürlich dann auch bestimmte Belastungsfaktoren wie zum Beispiel in sozialen Beziehungen, wir kennen das eben unter dem Begriff Mobbing zum Beispiel, die sich dann auch sehr stark und sehr massiv auswirken können auf psychische Gesundheit.
Warum ist es so wichtig, dass wir auf diese Alarmsignale, auf die psychische Belastung schnell reagieren und gut reagieren? Sie sind ja selber Sozialarbeiter. Was haben Sie in Ihrer Zeit erlebt?
Ja, ich bin jetzt nicht in der Schulsozialarbeit tätig gewesen, sondern in der gemeindepsychiatrischen Versorgung. Aber wir wissen aus der Erfahrung auch der Schulsozialarbeit natürlich, aber auch aus Forschungsergebnissen und aus den entsprechenden epidemiologischen Befunden, dass psychische Störungen natürlich bestimmte Merkmale aufweisen. Also man spricht von einer hohen Persistenzrate. Psychische Probleme beschäftigen Menschen häufig über lange Zeit, manchmal ihr ganzes Leben. Deswegen sind Interventionen zu frühen Zeitpunkten auch wichtig, weil hier es vermieden oder dem abgeholfen werden kann, dass lange Leidenswege entstehen. Psychische Belastungen beeinflussen negativ die Lebensqualität von Menschen. Das ist auch natürlich bei Kindern und Jugendlichen besonders der Fall, die in ihrer biografischen Situation solche Belastungen erleben, zu einem ja relativ frühen Zeitpunkt, ohne jetzt auf andere Lebensphasen zurückschauen zu können, wo sie schon Belastungen bewältigt haben. Das heißt, sie erleben das auch existenzieller und bedrohlicher. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, entsprechend frühzeitig dann auch zu intervenieren und Unterstützung anzubieten oder Präventionsarbeit zu leisten.
Es gibt ja einige Hilfsangebote, die schon gemacht werden. Wie gut funktionieren die denn?
Wir haben ein ganzes Netz von Unterstützungsmaßnahmen. Also wenn wir dort zum Beispiel anfangen beim schulpsychologischen Dienst, der ja fest etabliert ist, auch bei uns in der Region in Fulda. Wir haben Angebote der Kinder- und Jugendberatung. Es gibt in den Schulen Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer. Es gibt ein wachsendes Angebot an Schulsozialarbeit. Das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass, wenn wir dann noch die Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe hinzuziehen, dass da durchaus sehr viel an Hilfemöglichkeiten auch vorhanden ist. Was eine besondere Schwierigkeit darstellt, ist diese unterschiedlichen Instanzen, ich sag mal so, auf das Thema seelische Gesundheit zu beziehen, beziehungsweise es sind ja zum Teil natürlich eher so intervenierende Instanzen. Also wenn ich jetzt als Kind, Jugendlicher den schulpsychologischen Dienst in Anspruch nehme, dann ist schon oft eine ganze Menge passiert. Wenn ich Adressat werde der Kinder- und Jugendhilfe, dann hat es schon ganz klare Problemanzeigen oft gegeben. Das heißt, da ist im Vorfeld eben sehr viel noch möglich und zu tun und dafür steht eigentlich dann Prävention und Gesundheitsförderung.
Und das nehmen Sie mit dem Transferprojekt TCG ja in den Blick.
Genau. Also die Idee von TCG ist ja die oder war die, Angebote zu implementieren, eben auch durchzuführen an Schulen der Region und damit eine Entwicklung auch anzustoßen und auch Bedarfe aufzugreifen, die natürlich in der Region vorhanden sind, Richtung der Entwicklung von Präventionsmaßnahmen. Wobei man dazu sagen muss, dass insgesamt im Bereich der Prävention die Schulen der Region jetzt über die Jahre ja nicht untätig waren. Es gibt dort sehr engagierte Schulen und es gibt eine breite Palette auch von Präventionsangeboten. In Bezug auf unterschiedliche Themen, allerdings noch nicht so sehr primär bezogen auf das Thema seelische Gesundheit.
Gerade in der Region Fulda gab es ja in den letzten Jahren, wie Sie selber sagen, einige Bestrebungen an den Schulen. Ich war damals vor einigen Jahren noch bei Move 36, als das Magazin noch existierte. Und wir hatten einen eigenen Teilbereich nur für den Bereich Selbsthilfe. Und da spielte die seelische Gesundheit von Schülerinnen, aber auch Studierenden, also Jugendlichen insgesamt, eine sehr große Rolle. Wir haben aber auch gemerkt, wie zaghaft junge Menschen an dieses Thema herangehen. Gehen wir mal genauer auf TCG ein. Was bedeutet die Abkürzung erstmal? Es ist ja in Riegel angesiedelt, das heißt, es geht um Transfer. Es soll auch wirklich etwas herauskommen, was für die Gesellschaft dann einen Nutzen hat und nicht rein theoretisch erforscht werden. Vielleicht können wir mal Stück für Stück durchgehen, was das Projekt macht und was Sie daran tun.
Ja, gern. Also TCG, Abkürzung oder Akronym für Teilhabe seelische Gesundheit, beinhaltet im Kern die Entwicklung von Transferkonzepten zu diesem Thema. Also es geht darum, Gesundheit und Lebensqualität zu fördern, so wie es das Transferkonzept der Hochschule Fulda auch vorsieht im Rahmen des Riegel-Programms. Und TCG arbeitet zweigleisig. Meine Kollegin Petra Grohmann beschäftigt sich mehr mit dem Bereich Arbeit und Perspektiven für Menschen, die schon signifikant psychisch erkrankt sind, also eben erwachsene Menschen und ihre Möglichkeiten auch in den Arbeitsmarkt hineinzufinden. Ich beschäftige mich mit dem Thema Primärprävention im schulischen Bereich und Kern oder Hauptzielsetzung ist eigentlich die Entwicklung von nachhaltigen Strategien in der Region. Das heißt, wir wollen die Region und die Schulen darin stärken, Strategien im Bereich der Prävention zu entwickeln, die länger Bestand haben und die Perspektiven auch bieten, Prävention breiter auszubauen. Weil das, was wir im Moment in der Präventionslandschaft haben, ist, wir haben eine ganze Reihe von sehr engagierten und aktiven Schulen. Wir haben eine Vielzahl von Präventionsangeboten und Konzepten, die teilweise ja auch umgesetzt werden. Wir haben aber, und das ist jetzt speziell bezogen auf das Thema seelische Gesundheit, keine Situation, wo wir davon ausgehen können, dass Gesundheit, also Prävention im Bereich psychischer Gesundheit, flächendeckend Schülerinnen und Schüler erreicht. Das heißt, so über alle Kohorten, über alle Schulformen hinweg. Und das sollte eigentlich eine Zielgröße sein im Bereich der Prävention. Das heißt, nicht dann reaktiv Prävention zu betreiben, wenn zum Beispiel Schulen dafür ein besonderes Bewusstsein entwickelt haben oder einzelne Lehrkräfte dafür besonders engagiert sind oder schon Probleme aufgetreten sind an der eigenen Schule, sondern es sollte eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, weil die Vulnerabilität, sprich also die besondere Sensibilität dieser Altersphase oder die Empfänglichkeit eben auch für psychische Probleme, die ist da und die müssen wir generell voraussetzen.
Das sind ja genau die Forderungen, die die Landesschülervertretung 2019 auch in ihrer Pressemitteilung herausgegeben hat. Also drei Säulen für Selbsthilfe, drei Säulen für die Unterstützung bei seelischer Belastung. Eine Säule, die eben auf Hilfsaktivitäten hinweist, die Risikofaktoren analysiert und die aufklärt und vernetzt.
Also ich kenne diese Position der Landesschülervertretung und ich bin davon eigentlich auch sehr angetan, weil sie sehr gut eben auch den Stand der Kenntnis zu diesem Thema aufgreift und sehr klug, finde ich, daraus und auch politische Forderungen formuliert. Wir haben so bestimmte Schwerpunkte bei TCG noch in unserem Projekt gehabt, die vielleicht nochmal besonders zu beleuchten sind. Insbesondere war es eine ganz wichtige Erfahrung oder wichtige Komponente bei uns in den Schulprojekten, Menschen mit Psychiatrieerfahrung einzubeziehen. Also die selber eigene Krankheitserfahrung hatten oder haben und in den Projekten auch von der Bewältigung dieser Krankheitserfahrung eben auch berichtet haben. Das war ein ganz wesentlicher Baustein.
Okay.
Und aus dem, was wir dann aus der Evaluation heraus eben auch feststellen konnten, und das sind auch Erfahrungen, die sind jetzt nicht so singulär, die wurden auch bundesweit schon in vergleichbaren Projekten gemacht, war das ein ganz wesentlicher Wirkfaktor. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben diese Inputs, diese Beiträge von Menschen, die selber mit psychiatrischen Problemen sich auskennen aus eigener Erfahrung, haben die als besonders wesentlich empfunden und als besonders eindrücklich. Ich glaube, dass das eine besondere Rolle spielt und das hängt auch stark mit der Frage zusammen, wie können wir dort Stigmatisierung abbauen, auch bei Kindern und Jugendlichen oder die Angst vor Stigmatisierung. Weil dort eben Menschen in den Projekttagen, in den Schulen auch dann aktiv gewesen sind, die selber zeigen konnten, das ist kein Todesurteil. Also es gibt Möglichkeiten, psychische Erkrankungen, auch schwere psychische Erkrankungen zu bewältigen. Ich kann trotzdem dahin kommen, dass ich ein zufriedenes oder glückliches Leben führe. Ich kann berufliche Perspektiven entwickeln. Diese ganzen Negativfantasien, die Stigmatisierung auch speisen oder die sich mit ihnen verbinden, also wie dieses Urteil von Verrücktheit, Unzurechnungsfähigkeit bis hinein in so Unterstellungen, Pauschalisierungen, dass psychisch kranke Menschen gefährlich sind oder so. Also das ist damit sehr gut aufzufangen und ich finde, das wäre sehr schön, wenn es gelingen könnte, solche Erfahrungen und Menschen, die sich in so einer bestimmten Form auch damit auseinandergesetzt haben, also alle diese psychiatrieerfahrenen Menschen aus den Projekten haben entsprechende Ausbildung oder Weiterbildung durchlaufen, die sie dazu befähigen, damit auch vor Schulklassen zum Beispiel zu treten oder in Weiterbildungsmaßnahmen zu arbeiten. Das ist ein enorm wichtiger Beitrag, der nicht zu überschätzen ist aus meiner Sicht.
Wie ist Ihr Teilprojekt jetzt konkret aufgebaut? Was waren die einzelnen Schritte und was ist das Ziel? Was soll am Ende bei rauskommen?
Ja, wir haben zunächst im Vorfeld uns eine Struktur geschaffen. Wir haben eine Steuerungsgruppe gebildet mit Projektpartnern aus der Region. Da waren jetzt beteiligt das staatliche Schulamt mit dem Schulpsychologischen Dienst, der Caritasverband für die Region Fulda, die Diakonie Fulda und auch der Paritätische Landesverband. Und wir haben in Abstimmung mit dieser Steuerungsgruppe dann die Konzepte entwickelt für die Schulprojekttage, haben die dann im Jahr 2019 in 10 Schulklassen, 6 unterschiedlichen Schulen durchgeführt, wobei auch sehr unterschiedliche, also die gesamte Palette der Schulform auch vertreten war. Und das dann anschließend vom Ergebnis her ausgewertet, also die Frage dann geklärt, wie sind diese Projekttage angekommen bei den Schülerinnen und auch bei den Lehrkräften, haben gleichzeitig uns dann forschend auseinandergesetzt mit Einstellungen von Lehrkräften, Schülern und auch Eltern zum Thema psychische Belastung, um dort sozusagen auch nachzuforschen, wie sehen dort Einstellungen eigentlich aus? Gibt es eine Offenheit für das Thema oder gibt es eher auch Abwehrtendenzen? Und wir haben in dem Zuge auch die psychische Belastung der Schülerinnen und Schüler versucht zu messen. Also im Selbsturteil der Schülerinnen und Schüler, aber auch im Urteil der Eltern. Und diese Ergebnisse insgesamt ausgewertet. Wir werden eine zweite Phase von Projekttagen durchführen zum Thema Medienkonsum. Dort werden wir uns mit Online-Medien auseinandersetzen. Das resultiert aus Rückmeldungen, die wir bekommen haben, auch aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil dort ein wachsendes Problemfeld zu beobachten ist, also Richtung Abhängigkeitstendenzen, problematisches Medienverhalten, auch in Zusammenhang mit psychischen Belastungen. Und ein ganz starker Schwerpunkt sind Experteninterviews mit Expertinnen, Experten aus dem Schulsystem. Das sind Lehrkräfte, Schulleitungen, Elternvertretungen, aber auch Fachkräfte aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel. Oder des öffentlichen Gesundheitsdienstes, mit denen wir über Perspektiven gesprochen haben der Nachhaltigkeit und der Verstetigung von Präventionsarbeit. Also um diese wesentliche, aus unserer Sicht bestehende Frage zu beantworten, wie können wir dafür sorgen, dass Prävention stärker ausgebaut und stärker verstetigt wird in der Region.
Und was soll ganz am Ende dabei herauskommen?
Ja, im Idealfall natürlich wichtige Impulse dann auch für Entwicklungen, die dann auch wirklich dann Realität werden. Das heißt, die Entwicklung von Ansätzen, aber das ist natürlich nicht die Aufgabe oder Funktion letztlich von uns oder der Hochschule. Also es wird Empfehlungen geben für weitere Entwicklungsschritte oder für Entwicklungsschritte, die das Angebot an Prävention verstetigen, verbessern. Und wir hoffen, dass diese Empfehlungen dann aufgegriffen werden können, dass es dort dann Anstöße gibt und dann Perspektiven in diesem Thema weiterzukommen. Und ich glaube, es gibt dafür auch durchaus Ansätze, auch Möglichkeiten. Auch wenn man sagen muss, dass insgesamt das Thema nicht ganz einfach ist, weil insgesamt die Schulen mit zunehmenden Aufgaben konfrontiert werden. Das heißt, die Rolle von Schule in der Gesellschaft verändert sich. Also diese Aufgabe einer reinen Wissensvermittlung, die tritt eher in den Hintergrund und Schule wird immer wichtiger als eine allgemeine Sozialisationsinstanz, der auch die Aufgabe zugeschrieben wird, ganzheitlich die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu befördern. Und ich erlebe Schulen grundsätzlich auch als offen, was das Thema angeht, überwiegend als offen. Aber natürlich ist das auch eine Frage von Ressourcen.
Nehmen Sie denn bei dem Projekt auch Schülerinnen und Schüler mit? Werden die einbezogen, mal abgesehen von den Projekttagen, die Sie durchführen?
Wir haben jetzt nicht partizipative Forschung betrieben. Das ist ja ein eigener, sozusagen eigener Strang, der auch zunehmend eine Rolle spielt. Das heißt, dass man mit Zielgruppen, die für die Forschung gemacht werden soll, von vornherein auch zusammenarbeitet. Das ist jetzt in unserem Projekt nicht erfolgt. Also es geht wirklich in dem Sinne mehr um Transfer. Das heißt, wir haben jetzt Konzepte aufgegriffen in Form dieser Schulprojekttage, die etwas stärker expertenlastig sind. Das heißt, die schon bundesweit erprobt worden sind. Dazu gehört auch übrigens auch der Einsatz von Erfahrungsexperten, das heißt Menschen, die eben selber auch mit psychischen Erkrankungen betroffen sind. Es gibt aber natürlich die Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler sowohl bei den Projekttagen, also in der Frage, wie machen wir das oder wie werden die Projekttage durchgeführt. Das erfolgt sehr lebensweltorientiert, sehr stark an den Erfahrungen orientiert der Schülerinnen und Schüler und auch im Austausch mit ihnen. Und das setzen wir auch vor, zum Beispiel jetzt bei der vierten Innovationskonferenz. Es gibt ja im Rahmen dieses Gesamtriegel-Projektes Innovationskonferenzen, die regelmäßig durchgeführt werden. Und da werden wir im Herbst auch eine Innovationskonferenz haben, an der alle Riegel-Projekte der Hochschule ja beteiligt sein werden. Und dort haben wir geplant, insbesondere jetzt über Belastungen durch die Corona-Pandemie auch mit Schülerinnen und Schülern zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie weit das gelingt und wie wir das umsetzen können. Wir haben jetzt ja insgesamt durch die Corona-Situation natürlich auch besondere Herausforderungen. Das bezog sich natürlich auch auf das Projekt. Also die Schulen sind jetzt mit vielen beschäftigt und müssen schauen, wie sie ihren Alltag bewältigen. Das ist also eine enorme Herausforderung. Das kann man allen Teilen eben hören und beobachten. Aber ich bin guter Hoffnung, dass uns das gelingt und dass wir dort eben auch direkt im Austausch mit Schülerinnen und Schülern erfahren, wie sie eigentlich dann diese Pandemie erleben und was es für sie bedeutet. Und das finde ich natürlich auch, das ist enorm wichtig. Wir werden immer mehr natürlich auch, und das ist auch Teil von Konzepten im Bereich jetzt psychische Gesundheit und Schule, uns zunehmend auch mit der Perspektive von Schülerinnen und Schülern auseinandersetzen müssen und sie einbeziehen müssen. Also es geht, glaube ich, immer weniger darum, Schule für Schülerinnen und Schüler zu machen, als mit ihnen.
Jetzt hat sich Ihr Projekt vor allem auf Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 bezogen. Warum genau diese Altersstufe? Haben jüngere Schülerinnen und Schüler keine Probleme? Sind ältere dann schon wieder raus? Können wir das nochmal ein bisschen genauer definieren?
Also uns ging es darum, in dieser Phase die Projekttage zu platzieren, die besonders sensibel ist. Das ist eben in der Regel der Übergang in den Schulformen, in die Sekundarstufe 1. Und das zeigt die Forschung, das zeigt aber auch, also da können Sie mit allen Menschen sprechen. Ich habe es bei meinen eigenen Kindern auch relativ plastisch wahrgenommen. Also welche Herausforderungen sich da verbinden, an die neue Schule zu kommen, in eine neue Klasse zu kommen, dann dort Freundinnen, Freunde zu finden. Das ist interessanterweise besonders bei Mädchen eine ganz enorme Herausforderung und geht wirklich oft mit Belastungen einher. Und zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Altersgruppe dann die Projekttage zu platzieren, das ist besonders sinnvoll.
Projekte gibt es ja viele. Wir haben gerade schon einige Sachen durchgesprochen, die bereits angeboten werden. TCG selber ist ja auch ein Projekt. Was passiert eigentlich, wenn diese Projekte auslaufen? Die sind immer an Projektfinanzmittel gekoppelt und irgendwann ist das vorbei. Was ist dann mit den Schülerinnen und Schülern?
Genau, das ist eine wichtige Frage. Und das ist natürlich ein generelles Problem bei Projektkonzepten oder bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Projekten. Das heißt, ich kann dort natürlich Dinge ausprobieren, ich kann innovativ sein, ich kann Erfahrungen sammeln. Aber die Frage der Verstetigung ist dann mit offen. Uns nächstes Mal nicht geklärt. Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, auch wenn wir über Transfer sprechen oder Wissenstransfer auch von Hochschule in Gesellschaft oder in Region. Wie kann eigentlich aus dem, was in Projekten passiert, langfristig etwas beigetragen werden zu Entwicklung von Strukturen? Also es geht dabei natürlich um die Entwicklung und Verfestigung von zum Beispiel Angeboten im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. Ansonsten sind Entwicklungen nur vorläufig oder bleiben aus. Und ich glaube, dass das insbesondere deswegen auch Teil unserer Strategie ist, also da auf Nachhaltigkeit und Verstetigung zu setzen. Und das ist auch relativ deutlich geworden. Wir haben uns ja auch in unserer Entwicklung der Projekttage auf ein Konzept bezogen, was an der Universität Lüneburg entwickelt worden ist, von dem Psychologen Peter Paulus, der das als gute, gesunde Schule bezeichnet hat. Also daraus haben wir Material genommen für die Projekttage. Und der Kerngedanke dieses Ansatzes ist, dass der Bildungsauftrag von Schulen und das Thema Gesundheit miteinander vernetzt wird, dass es in eine Verbindung gebracht wird. Und dann ist das Ziel, dass Gesundheit nicht ein Zusatzthema ist oder eine zusätzliche Aufgabe für Schulen, sondern dass Schulen Gesundheit in ihren Bildungsauftrag integrieren. Die Strategie dahinter ist, vielleicht eine Situation herbeizuführen, die auch zu den Ressourcen der Schulen passt und wo nicht sofort immer die Frage auftaucht, wer soll das jetzt tun oder wo bekommen wir das Personal dafür? Und das ist auch so tendenziell angeklungen in den Interviews, die wir geführt haben, dass viele Beteiligte gesagt haben, Das macht sehr viel Sinn, Gesundheitsthemen auch in die Curricula hineinzubringen, dort zu verankern. Also Teil auch wirklich der Themen werden zu lassen, die in der Schule allgemein behandelt werden. Also zum Beispiel im Fach Biologie oder in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Also es kann eben dort auch Sinn machen, auf so Aspekte zum Beispiel der psychischen Gesundheit einzugehen. Zu manchen Schulfächern passt es durchaus. Aber da gibt es unterschiedliche Ideen. Wir haben ja auch zum Beispiel ein Landesprogramm Schule und Gesundheit, was mit Zertifizierungen arbeitet und was landesweit durch das Kultusministerium ja sehr stark auch mit befördert worden ist. Und da ist das Thema seelische Gesundheit noch nicht so explizit drin vorgesehen. Also es könnte auch eine Idee sein, zum Beispiel seelische Gesundheit als Bestandteil dieses Programmes zu machen. Ja, aber im Kern ist es genau das, worum es uns geht. Wir wollen die Kurzatmigkeit, die kurzfristige Wirksamkeit von Projekten versuchen zu überwinden oder zumindest Perspektiven mithelfen, aufzuzeigen, zu entwickeln, die es schaffen, dort zu mehr Nachhaltigkeit und Verstetigung zu kommen.
Das ist schon skurril, wenn man sich das mal überlegt, dass für uns im schulischen Kontext unsere Gesundheit ein Projekt ist, was man mal geschlossen abhaken kann. Und eigentlich genauso, wie Sie sagen, es müsste was Städtisches sein, es müsste etwas sein, was wie selbstverständlich dazugehört und dann eben auch aus der Tabuzone gerückt werden kann, weil es selbstverständlich ist, dass wir uns damit beschäftigen. Wie waren denn die Reaktionen, die Sie bei den Projektpartnern ausgelöst haben, als das Projekt gestartet ist? Sind Sie da offene Türen eingerannt?
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ja. Und es war auch so Ergebnis unserer Begleitforschung, wenn wir uns die Rückmeldungen anschauen zu diesem Themenbereich, also sowohl von jugendlichen Menschen als auch von Lehrkräften, als auch von Eltern. Es gibt eine breite Offenheit für das Thema und ich glaube, da hat sich wirklich in den letzten Jahrzehnten gesamtgesellschaftlich etwas getan. Es hat sich etwas verändert. Das war natürlich auch erforderlich, damit wir überhaupt das Projekt auch so starten und durchführen konnten. Natürlich müssen wir aber auch realistisch sein. Wir haben Rückmeldungen natürlich bevorzugt jetzt aus den Schulen bekommen, die bereit waren, sich an dem Projekt zu beteiligen. Das heißt, dort haben wir eben untersucht und geforscht und wir haben keine repräsentativen Stichproben. Ja, es ist ja häufig so, dass Gesundheit uns dann zu beschäftigen beginnt, wenn sie zum Problem wird. Das heißt, wenn wir selber Symptome, Störungen haben, krank werden. Und ansonsten gehen wir oft durch unseren Alltag und denken eben wenig an Gesundheit. Und das ist natürlich jetzt, sage ich mal, nichts Außergewöhnliches. Also insgesamt, so kann man das zusammenfassen, haben wir aber eine sehr gute Resonanz gefunden für das Thema, eine sehr große Bereitschaft, sich auch dann mit uns zusammen diesem Thema zu widmen. Und wir haben eine gute Resonanz bei der Akquise von Interviewpartnerinnen und Partnern bekommen. Also ich glaube schon, dass es einen guten Nährboden gibt, um dort auch weitere Strategien zu entwickeln.
Wie lange läuft denn das Projekt jetzt noch?
Das läuft jetzt noch bis Ende des Jahres. Es gibt jetzt aufgrund der Corona-Situation vielleicht Möglichkeiten, das Gesamtprogramm der Hochschule noch einmal zu verlängern. Das werden wir abwarten müssen. Das wird jetzt in Auseinandersetzung jetzt mit dem Projektträger noch verhandelt. Das wäre natürlich schön. Aber ansonsten sind wir in unserer Planung jetzt darauf eingerichtet, dass wir das Projekt zum Jahresende abschließen, dass dann der Projektbericht dann eben auch erstellt wird und die Empfehlungen dann ausformuliert werden.
Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Nachzulesen wird das natürlich auf der Seite der Hochschule sein. Wer sich schon vorher für das Projekt Riegel insgesamt interessiert, da gibt es eine sehr schöne Seite auf der Hochschulwebseite. Da stehen alle Teilprojekte drauf, kann man sich angucken, was genau gerade geforscht wird und wie der Transfer aussehen soll. Professor Dassler, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihr Projekt. Und euch, lieben Hörern, danke ich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge vom Gesprächsstoff.
Herzlichen Dank.